Lebensgeschichten. Die Lebensgeschichte von Jakob geht weiter und wir dürfen ihn auf seinem Weg begleiten und so ihm ein bisschen so über die Schulter schauen, auch herausfinden, wie er die Herausforderungen meistert und was wir vielleicht daraus ableiten können, was er daraus macht. Die Einleitung für den heutigen Predigttext haben wir schon gehört und daraus möchte ich den ersten Punkt ableiten. Ich nenne ihn: Jakob findet Zuflucht bei seiner Verwandtschaft. Jakob findet Zuflucht bei seiner Verwandtschaft. Ihr habt die Geschichte gehört und als ich die Geschichte gelesen habe, da überkam mich der Eindruck, es muss Jakob so gegangen sein. Endlich. Endlich nicht mehr allein unterwegs. Endlich ein sicherer Hafen, in dem Jakob sich in gewisser Weise wenigstens ein wenig zu Hause fühlen kann. Lang genug war er einsam und auf sich selbst gestellt durch die Wüste und auf fremden Straßen unterwegs gewesen. Endlich raus aus der monotonen Wiederholung der Landschaft, raus aus dem endlosen Einerlei. Mitten in der Steppe erreicht Jakob endlich einen Brunnen und endlich Menschen. Die Unsicherheit und das auf sich selbst gestellt sein, das hat nun ein Ende. Das ahnt er, darauf hofft er. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in einer riesigen Menge seid von unbekannten Leuten. Wenn ihr vielleicht auf irgendeine Veranstaltung eingeladen worden seid, möglicherweise sogar in einer fremden Stadt, von jemandem, den ihr nur entfernt kennt und plötzlich seid ihr da und niemand kommt euch bekannt vor. Mir geht's dann so, ich bin dann froh und dankbar, wenn mir irgendwo am anderen Ende dieses Pulks ein bekanntes Gesicht erscheint, wenn es mir irgendjemand bekannt vorkommt. Das kann dann noch so weit entfernt bekannt sein, wie es will. Vielleicht würde ich dem in der Fußgängerzone nicht unbedingt jetzt noch extra begrüßen, wenn ich zielstrebig unterwegs bin oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Unicampus. Wenn ihr zielstrebig unterwegs seid, es ergäbe sich kein Gespräch. Aber in einer solchen Situation, wo man verunsichert ist, dann ist man froh über ein Gesicht, das einem irgendwie bekannt vorkommt. Und dann gehe ich darauf zu, dann gehst du darauf zu und es findet sich schon ein Gesprächsthema und so meistert man dann gemeinsam diese fremde neue Situation. So erkläre ich mir auch das gezielte und aufgeregte Nachfragen von Jakob, um seinen Onkel ausfindig zu machen. Jemanden, den er irgendwie, also auf entfernte Weise, vielleicht auch nur vom Erzählen der Eltern kennt. Die Antworten der Umstehenden sind zwar eher einsilbig, aber Jakob gibt nicht auf, er fragt weiter. Verglichen mit der leeren Weite der Wüste, nun ein von Mensch und Tier überfüllter Platz. Aber Jakob sucht angestrengt seine Verwandtschaft. Diese muss er finden, denn in der Menge fühlt er sich genauso unsicher wie in der Wüste. Das erklärt dann auch sein stürmisches Verhalten, obwohl das überhaupt nicht zu den Gepflogenheiten dort in dieser Gegend passt, in die er als Fremder hineinplatzt, deckt er mal eben eigenhändig den Brunnen, den Gemeinschaftsbrunnen ab, um die Tiere zu tränken, die seine Cousine gerade herbeigeführt hat. Alle anderen warten brav, bis alle zusammengekommen sind, damit man gemeinsam anfangen kann. Aber Jakob bringt für seine Verwandtschaft mal eben alles durcheinander. Und genauso übermütig und stürmisch geht er auf die Cousine selbst zu. Na gut, also in der Verwandtschaft gehört Umarmung und Kuss einfach dazu. Da dürfen wir nicht zu viel hineinlesen an dieser Stelle. Nach der langen Einsamkeit ist er von der Verbundenheit zu seiner Verwandtschaft so überwältigt, dass er in Tränen ausbricht. Sein Onkel kommt auch überschwänglich heraus und begrüßt den Sohn seiner Schwester. Ihr merkt es vielleicht, wie wichtig im Altertum die Verwandtschaft war, die Großfamilie. Die bot Schutz und Sicherheit, wie ein sicherer Hafen in der Fremde. Und diese Bedeutung der Verwandtschaft, der Sippe, die spielt auch in der Geschichte des Predigttextes heute Morgen eine Rolle und ihr werdet merken, keine kleine. Und so geht sie weiter, die Jakob-Geschichte. im 1. Mosebuch, Kapitel 29, ab Vers 15. Ihr sollt den Text auch sehen. Dankeschön. Nach einem Monat sagte Laban zu ihm: Du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Jakob hatte sich in sie verliebt. Darum antwortete er: Ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Einverstanden, sagte Laban, ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Bleib so lange bei mir. Die 7 Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So groß war seine Liebe zu ihr. Danach ging er zu Laban: Die Zeit ist um. Gib mir Rahel, meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob. Und Jakob schlief mit ihr. Laban hatte ihr auch die Magd Silpa zur Dienerin gegeben. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Und sofort stellte er Laban zur Rede: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten, entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere 7 Jahre für mich arbeiten. Jakob willigte ein. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel als Frau. Ihr wurde die Magd Bilha als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er arbeitete noch einmal 7 Jahre bei Laban. Jakob verliebt sich. Jakob hatte sich verliebt, darum antwortete er: Ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Ich habe das so schön überschrieben mit Jakob verliebt sich, und da docken unsere Gefühle an, da docken unsere Vorstellungen und Fantasien an. Aber beim Verlesen des Textes, wenn wir in diese Geschichte eintauchen, da kann ich mir vorstellen, dass es euch genauso geht und ging wie mir. Vieles an dem, was hier geschildert wird, ist uns fremd. Eine Ehefrau, die man sich durch ein mehrjähriges Arbeitsverhältnis verdienen kann. Eine untergeschobene Braut mit der Ausrede, dass natürlich erst die Ältere verheiratet wird. Und dass Jakob nicht merkt, dass er die Hochzeitsnacht mit der Falschen verbringt und nicht mit der mit heißer Liebe herbeigesehnten, das merkt Jakob erst am nächsten Morgen. Wie bitte? 7 Jahre lang kann er den Blick nicht von Rahel abwenden und dann so etwas. Es kann jedenfalls nicht daran gelegen haben, dass im Altertum oder im Orient die Frauen im Haus versteckt gehalten wurden und draußen nur verschleiert rumlaufen durften. Dagegen spricht der Anfang der Geschichte. Ganz selbstverständlich nimmt Rahel am gesellschaftlichen Leben als Hirtin teil. Und Jakob fällt ja auch ihre Schönheit sofort ins Auge. Und der Unterschied zu Lea bleibt ihm nicht verborgen. Das lässt ganz viele Fragen unbeantwortet. Wie konnte Jakob sich so betrügen lassen? Aber wahrscheinlich fällt es ihm hier an dieser Stelle wie Schuppen von den Augen: Wie konnte ich nur meinen Vater so betrügen? Vom Betrüger zum Betrogenen. Aber da sind wir noch nicht beim Anstößigsten in dieser Geschichte, wie ich jedenfalls finde, nämlich, Wie selbstverständlich geht es bei dieser Hochzeit zu, wie an der Käsetheke. Darf es ein bisschen mehr sein? Zwei Frauen statt einer? Darüber müssen gar nicht viele Worte verloren werden. Die weiteren 7 Jahre Arbeit, ja, um das Brautgeschenk zu ersetzen. Aber die darf er ja hinten anhängen. 7 Tage wartet er noch auf die zweite Frau, aber die 7 Jahre Wartezeit zusätzlich bleiben ihm doch erspart. Mir erscheint das Ganze, die Lebensgeschichte von Jakob, sehr weit weg von unserer Lebenswelt. Wir kennen doch keine Ehen mehr, die durch Eltern vermittelt wurden oder werden. Oder wer von euch macht das für seine Kinder so? Habt ihr das arrangiert? Oder wer von euch wurde durch die Eltern verheiratet? Hat da jemand aufgezeigt? Aber für Jakob ist das klar. Auch seine Eltern vertrauten darauf, dass andere für sie die richtige Entscheidung treffen. Isaak und Rebekka, die kannten sich bis zum Tag der Hochzeit nicht. Für uns undenkbar. Man muss sich doch erstmal richtig kennenlernen und prüfen, bevor man sich ewig bindet. Ist sie die Richtige? Ist er der Richtige? Das ist doch die Empfehlung, die wir mitgeben. Und wir verbitten uns jegliche Einmischung von außen. Das soll doch die Sache der Brautleute sein. Dass der Brautvater trotz Vertrag, trotz aufgesetztem Ehevertrag das letzte Wort behält, ist mehr als irritierend. Hier entscheidet der Schwiegervater, nicht der Bräutigam und schon gar nicht die Braut. Die wird gar nicht gefragt. Und im Unterschied zu uns, zu unseren Sitten, fällt doch auf, keine Unterschrift der beiden, die den Bund der Ehe besiegelt, kein Standesbeamter, der das Ganze vollzieht, kein Ja-Wort, keine Trauzeugen, keine religiöse Zeremonie, also keine bis ins Detail durchgeplante, perfekte Inszenierung, wie wir das bei heutigen Trauungen, kirchlichen Trauungen erleben. Kein Segen, kein Kuss, keine Ringe. Es fehlt äußerlich alles, was für uns zu einer rechtsverbindlichen und feierlichen Eheschließung dazugehört. Das Einzige, was bleibt, ist das Fest, die Feierlichkeit, das, was bei uns eher Privatsache ist. Das macht jeder anders, im Kleinen, im Großen. Das ist so eher der lockere Teil der Veranstaltung, bei dem alle Anspannungen dann endlich abfallen. Für Jakob und Rahel ist aber dieses Fest der Auftakt. Für den Moment, in dem der Brautvater die Braut dem Bräutigam übergibt. Das ist nicht nur so wie die Zeremonie bei unseren Traugottesdiensten. Da führt der Trauvater, der Brautvater, die Braut zum Altar. Das finden viele schön als Zeremonie. Nein, das ist ein rechtlicher Schritt. Der Vater übergibt die Tochter ihrem neuen Herrn. Solange die Tochter zu Hause lebte, hatte sie sich dem Vater unterzuordnen und ab jetzt ihrem Mann, ihrem Eheherrn, so heißt es wörtlich im Alten Testament, ihrem Herrn. Das alleine alles ist schon fremd und das Letzte im doppelten Sinne ist uns noch fremder. Dass es üblich ist und in keinster Weise Anstoß erregt, mehrere Frauen gleichzeitig zu haben. Also das liegt uns doch wohl am weitesten entfernt. Das hoffe ich jedenfalls, liebe Gemeinde. Für Jakob aber bleibt es gar nicht bei der Ehe mit zwei Schwestern, was übrigens nach strengem Gebot durch Mose ausdrücklich verboten ist. Sondern der Konkurrenzkampf der beiden Schwestern, wer denn nun die bessere Ehefrau ist, der geht so weit, dass das dem Jakob auch noch die jeweilige Magd ins Bett spielt. Und das nicht nur mit dem Einverständnis der beiden Ehefrauen, sondern auf ausdrücklichen Wunsch. Ihr Lieben, mit heutigen Maßstäben ist das für mich nicht zu fassen. Obwohl ja manchmal behauptet wird, das sei der Männertraum schlechthin, mehrere Frauen gleichzeitig haben zu dürfen, dass aus solch einem Traum schnell ein Albtraum wird, ich sehe Kopfschütteln, genau, dass aus solch einem Traum schnell ein Albtraum wird, belegt die Fortsetzung der Geschichte. Jeder der Beteiligten hat dadurch doch nur Dornen zu tragen. Jakob und die beteiligten Frauen auch. Das ist eine ganz dornige Geschichte mit ganz vielen Verletzungen, die da passiert. All diese für uns unverständlichen Phänomene, die bekommen nur dann eine schlüssige Logik, wenn wir die Perspektive wechseln. Wenn wir uns darauf einlassen, welche Bedeutung die Verwandtschaft, die Sippe damals hatte. Ich habe euch mal den Stammbaum mitgebracht, damit ihr seht, wie eng verflochten diese beiden Familien sind. Die Großeltern Milka und Nahor und die Eltern Abraham und Sarah sind für Jakob ja auch die Großeltern. Also bei Rahel sind es dann sogar die Urgroßeltern. Da gibt es eine Verflechtung innerhalb dieser Familien. Diese Verflechtung, die wir vielleicht kritisch sehen würden, das war damals die Garantie für das Überleben des Einzelnen. Die Sippe war die Garantie für das Überleben des Einzelnen. Erinnert euch an den Anfang der Geschichte, wie Jakob aus dem Häuschen war, als er endlich Verwandte sieht. Das gleiche bei Laban und auch die Begründung von Laban, warum er in die Eheschließung einwilligt. Ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Ich hätte gedacht, niemand ist mir fremder als dieser Dahergelaufene da, der behauptet, dass er mit mir verwandt ist. Die anderen Jungs, die kenne ich alle aus der Nachbarschaft, von klein auf. Und dann weiß ich, wer von denen sich anständig benehmen kann. Wer weiß, ob der nicht seinen Vater betrogen hat. Aber Laban denkt, Hauptsache verwandt. Stellt euch das mal vor. Beim Heiraten ginge es für euch darum, Hauptsache verwandt. Ob ihr die Cousine nun gut kennt und gut leiden könnt oder nicht. Mir ist das alles viel zu weit weg, als dass ich daraus Schlussfolgerungen ableiten könnte für junge Leute, wie sie sich auf ihre Partnerschaft vorbereiten sollten und am besten ihre Verlobungszeit zu gestalten hätten. Um auf die Ehe zuzugehen, wie wir das Ihnen wünschen. Liebe Gemeinde, der Begriff Ehe kommt im Alten Testament noch nicht einmal vor. Als dritte Überschrift hätte ich gerne Folgendes formuliert. Jakob heiratet seine Verlobte und gründet Familie. Nach all dem, was ihr jetzt gehört habt, müsstet ihr eigentlich jetzt aufzeigen und sagen, ich weiß was, da stimmt was nicht. Diese Überschrift stimmt so nicht. Jakob bestellt nicht die Hochzeitskapelle. Jakob engagiert auch keinen Hochzeitsplaner. Das alles hat der Schwiegervater in der Hand. Und er hat auch Jakob in der Hand. Er ist in der Fremde angewiesen auf seinen Verwandten, auf die Gutmütigkeit des Onkels. Jakob heiratet auch nicht. Er wird, wie sonst damals nur Frauen, verheiratet. Er wird verheiratet. Lea und Rahel sowieso. Jakob gründet auch keine neue Familie, sondern Jakob ist eingebunden in ein Familiengeflecht. Und seine Frauen, mir kommt es vor, als ob sie Spielfiguren auf einem Spielbrett sind, mit dem Ziel, möglichst viele Spielsteine gewinnen. Also, das heißt, welche Sippe mehr Nachkommen hat, die hat auch die bessere Chance zu überleben. Mit trautem Familienleben in den eigenen vier Wänden, Vater, Mutter, Sohn und Tochter, so wie wir es anstreben, hat diese Geschichte so gut wie gar nichts zu tun. Mit einer romantischen Liebesheirat von zwei erwachsenen und selbstbestimmten Menschen hat diese Geschichte so gut wie gar nichts zu tun. Vielleicht möchtet ihr an der Stelle dann jetzt auch einwenden und sagen, naja, ist ja auch Altes Testament. Ist alt, können wir beiseite legen. Warum gucken wir uns das überhaupt an? Wir halten uns einfach an das, wie es im Neuen Testament war. Und dann muss ich euch aber enttäuschen. Auch in der Antike, zur Zeit Jesu, wurde es nicht unbedingt besser. Da wurden Mädchen mit 12 Jahren verlobt und spätestens mit 14 verheiratet. Jungs bzw. junge Männer waren spätestens mit 18 verheiratet. Also stellt euch das mal vor, das Einsetzen der Pubertät der Mädchen, eurer Töchter, das fällt zusammen mit der Aufnahme der vollen Sexualität mit einem erwachsenen Mann. Vom Kinderzimmer direkt in die Hochzeitsnacht. Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Von sexueller Selbstbestimmung kann da wohl nicht die Rede sein. Und wir finden keinen Protest von Paulus oder von Jesus zu dieser Praxis der Eheschließung. Keiner steht auf für den Schutz von Minderjährigen. Und nein, die Mädchen waren damals nicht früher reif als heute. Eher später wegen schlechterer Ernährung als heute. Für Paulus und für Jesus ist das einfach eine gesetzte Praxis. Das gehört dazu, das wurde akzeptiert. Das war Eheschließung. Das versteht die Bibel im Neuen Testament unter Ehe. Aber wir würden das doch für unsere Praxis wahrscheinlich nicht zum Vorbild nehmen. Nehme ich an. Aber wie und wo finden wir denn dann in der Bibel für unsere Ehen und unsere Familienorientierung? Orientierung für unsere jungen Leute. Und ich habe entdeckt, bei der Suche danach gibt es keinen Weg an Jesus vorbei. Und das, obwohl Jesus nicht verheiratet war, selbstverständlich. Aber in Jesus leuchtet uns ein Licht auf, das uns Orientierung in allen Lebensfragen gibt. Klingt ja manchmal so ein bisschen witzig, ne? Wie heißt die Antwort Jesus, als ob Jesus die Antwort auf alle Fragen wäre. Aber ich bin mit der Bibel überzeugt davon, dass in Christus tatsächlich alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Und wenn wir genau hinsehen, dann entdecken wir selbst in dieser Geschichte, in der uns vieles fremd ist, bei Jakob, Rahel und Lea zwischen den Zeilen etwas, das an anderer Stelle in der Bibel und von Jesus viel deutlicher benannt wird. Dieses Schimmern zwischen den Zeilen entdecke ich bei Jakob an seinem Gespür dafür, dass es doch nicht alles sein kann, dass es nur um den Erhalt der Sippe geht. Dass es im Kern um etwas anderes gehen muss. Ich möchte den Punkt 3 überschreiben mit Liebe, Opferbereitschaft und Treue. An erster Stelle lesen wir von Jakobs Liebe zu Rahel. Und da geht es ihm, man merkt das, wie Adam in der Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose 2, Vers 23 heißt es, endlich, sie ist's, eine wie ich, als Gott dem Adam die Eva zuführt. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und dann geht's weiter, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und kein Geringerer als Jesus greift diese Worte im Neuen Testament auf, um den eigentlichen Sinn und Zweck von Ehe zur Geltung zu bringen. Und er sagt damit, Ehe ist selbst Zweck und Sache von zwei Menschen. Kein anderer hat da von außen hineinzureden. Das macht Jesus klar in dem Streitgespräch der Pharisäer über die Scheidung, welche äußeren Gründe dafür sprechen könnten. Und Jesus macht deutlich, keiner soll da von außen reinreden können. Das ist Sache dieser zwei Menschen. Ein Mann verlässt Vater und Mutter, um mit seiner Frau zusammenzuleben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Der Mann fühlt sich also von seiner Angebeteten so sehr angezogen, dass er bereit ist, alle Einschränkungen auf sich zu nehmen, alles aufzugeben, zurückzulassen, die Sicherheit der Versorgung zu Hause, die enge Beziehung zu den Eltern. So, sagt Jesus, gründen Mann und Frau tatsächlich neue Familie. Und er kann dafür auf ein Wort aus dem Alten Testament zurückgreifen. Wir müssen also nicht Altes und Neues Testament gegeneinander ausspielen. So, sagt Jesus, erfüllen Mann und Frau keine fremden Funktionen, sondern erleben wirklich, was Ehe bedeutet. Gott sei Dank, möchte ich sagen, die Liebe ist keine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist keine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Obwohl das Ideal der Liebesheirat genau aus dieser Epoche stammt, die wir Romantik nennen. Aber von der Liebe zwischen Mann und Frau weiß schon die Bibel. Und sie belehrt uns, schon im Altertum empfanden Männer und Frauen Liebe zueinander. Und das, obwohl ihre Verbindung hauptsächlich anderen Zwecken unterworfen war. Darin steckt Kritik auch an diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, an der Geschichte, die wir heute von Jakob gehört haben. Denn was war damals üblich? Nicht der Mann verließ das Elternhaus, sondern die Frau musste Vater und Mutter verlassen, um dann ins Haus der Schwiegereltern einzuziehen. Das ist Kritik an diesen Verhältnissen, die wie selbstverständlich biblisch akzeptiert waren. Und Jesus geht über diese Kritik sogar noch hinaus. Er ist der Erste, der das Leben als Single, den Familienstand ledig, um des Reiches Gottes willen eröffnet. Paulus folgt ihm darin und empfiehlt das sogar als die bessere Wahl, um ein christliches Leben zu führen. Von dieser Option sind Jakob und seine Verwandtschaft natürlich weit entfernt. Nicht ohne Grund ist eine Ehefrau das Erste, was Jakob als Lohn für seine Arbeit in der Fremde in den Sinn kommt. Ein unverheirateter Mann war den Leuten damals einfach nur suspekt. Aber Jakobs Gefühle für Rahel spiegeln etwas von dieser ausgeführten Kritik an diesen gesellschaftlichen Zwängen wider. Jedoch wäre es romantische Verklärung, wenn wir nun die 7 Jahre Wartezeit, die die beiden aufbringen oder die in dem Fall hauptsächlich Jakob aufbringt, wenn wir die heranziehen wollten, um Jakob und Rahel in Sachen Zurückhaltung als besonders gute Vorbilder hinzustellen, weil sie bis zur Ehe gewartet haben. Von diesem Thema Nummer 1, was uns vielleicht brennend interessiert, erzählt die Geschichte gar nicht. Das Interesse der Erzählung liegt darin zu unterstreichen, Jakob beweist 7 Jahre lang Hingabe und Opferbereitschaft für Rahel. So groß ist seine Liebe. Das wird uns vor Augen geführt. Jakob ist damit ein farbiges Bild für die Notiz im Epheserbrief. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Also wenn wir danach fragen, wo finden wir Orientierung für Ehe und Familie, führt für mich eben kein Weg an Jesus vorbei. Und das deshalb, weil Paulus die Beziehung von Mann und Frau auf Christus deutet, auf das Verhältnis von Christus zu seiner Gemeinde. Und das Dritte, die Treue, stellt Jakob unter Beweis, ohne aus der damaligen gesellschaftlichen Vorgabe auszubrechen. Jakob bleibt seiner Rahel treu. Er kämpft dafür, dass er sie zur Frau bekommt, wie es ursprünglich auch geplant war. Er nimmt nochmal 7 Jahre Arbeit für sie auf. Aber seine Treue erstreckt sich auch darüber hinaus. Er hat Rahel lieber als Lea. Das steht außer Frage. Aber das bedeutet nicht, dass er Lea die Tür weist. Nein, er hält auch ihr als Ehefrau die Treue und versorgt sie. Das mag ja in unseren Ohren alles andere als Treue sein, weil wir Treue mit Ausschließlichkeit verbinden. Und damit liegen wir auch völlig richtig, wenn wir uns an Jesus halten, der von einem Mann und einer Frau ausgeht. Aber an diesen 3 Punkten, Liebe, Opferbereitschaft und Treue, ist Jakob uns Vorbild. Er meistert die missliche Lage, die er als Fremder in einer fremden Gegend nicht ändern kann, mit diesen 3 Haltungen, mit diesen Verhaltensweisen. Diese Geschichte macht mir aber auch deutlich, und die Überlegungen dazu, entscheidend für eine gesunde Ehe sind nicht die finanziellen Voraussetzungen. Entscheidend für eine gesunde Ehe ist nicht der Segen der Familie. Entscheidend für eine gesunde Ehe sind auch keinesfalls Kinder als Nachwuchs oder als Aufgabe, so sehr sie ein Geschenk sind. Aber entscheidend für eine gesunde Ehe sind diese drei elementaren Grundwerte: Liebe, Opferbereitschaft und Treue. Wenn die drei vorhanden sind, dann können wir im christlichen Sinn von Ehe sprechen. Wenn diese drei fehlen, dann helfen auch äußere Formen und Absicherungen nicht. Daraus ergeben sich für mich zum Schluss folgende Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Wir haben gleich noch eine Zeit der Stille und auch eine Zeit, wo wir uns auf Gott ausrichten wollen. Vielleicht gehen diese Fragen dann mit euch oder in diese Woche, vielleicht auch darüber hinaus. Was bestimmt dich in deinem Verhalten gegenüber deinem Ehepartner? Sind mittlerweile fremde Zwecke oder Funktionen in den Vordergrund getreten und haben die Liebe verdrängt? Wenn du noch auf der Suche bist, was spielt für dich in der Partnersuche die größte Rolle? Liebe, Opferbereitschaft, Treue? Oder hast du dein Augenmerk auf andere Dinge gerichtet? Ich möchte aber auch fragen, ist es überhaupt die Suche nach einem Partner oder nimmst du auch in den Blick, dass auch ein Leben ohne Partner vor Gott genauso viel wert ist? Zurück zu allen, die in einer Beziehung stehen. Wie stark lässt du dich von Jesus leiten, wie du dich deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber verhältst? Diese Fragen sollen dir helfen, deine eigene Lebensgeschichte zu schreiben. Unabhängig von Jakob. Jakob nicht zu kopieren. Jakobs Geschichte und das, was wir darin entdeckt haben, verweist uns aber darauf, dank Jesus sind wir nicht an gesellschaftliche Vorgaben oder Zwänge gebunden. Du darfst deine eigene Bestimmung für dein Leben finden. Ob als Single, als Verheirateter oder als jemand, der auf der Partnersuche ist. Dein Wert hängt nicht am Familienstand. Eheleuten und Ehewilligen sei gesagt, was eure Ehe stärker und besser macht, liegt nicht darin, wie attraktiv du deinen Partner findest. Liegt nicht daran, ob andere eure Ehe unterstützen oder welchen Nutzen du vielleicht sogar aus dieser Verbindung ziehst, sondern eure Ehe wird stark und fest, wenn du auf Folgendes vertraust: Weil Gott dir die Treue hält und dich bedingungslos liebt, kannst du mit Gottes Hilfe lieben, dich aufopfern und verlässlich treu sein. Amen.